Endlich bin ich wieder da. Wir haben vorhin gemerkt, das letzte Mal war ich im November da. Das sind also 9 Monate her schon. Und zufällig habe ich auch da Lobpreis gemacht im November. Und jetzt kann da eine neue Predigt zur Geburt kommen nach 9 Monaten, ja. Und ich hoffe, auch das wird wieder eine frohmachende Botschaft sein. Eine frohmachende Botschaft, das muss man sich ja so vorstellen, in etwa wie die Stimme Gottes, wenn er in 1. Mose 3 in der Abendkühle so spazieren geht und fragt, wo bist du, Adam? Oder wie bei Nathanael, als Jesus ihn im Schatten unter einem Feigenbaum unbemerkt sieht in Johannes 1. Oder eben wie in diesen heißen Tagen dieses Sommers, wenn du einmal unverhofft ein erfrischendes Getränk in der heißen Mittagssonne angeboten bekommst. So ist es auch mit dem Evangelium der frohmachenden Botschaft. Die hat auch eine erfrischende, heilsame Wirkung. Und so geschieht es hoffentlich auch morgen, nicht so durcheinander wie dort. Der 14. Sonntag nach Trinitatis, den haben wir heute so im allgemeinen Ablauf des Kirchenjahres. Und dieser 14. Sonntag nach Trinitatis redet eben von der heilenden Kraft Gottes. Wir hören am 14. Sonntag nach Trinitatis in allen möglichen Kirchen in Kelkheim Erzählungen von Heilungen. Ich meine, wir erfahren doch die Kraft Gottes oder wir sehnen uns danach, die Kraft Gottes zu erfahren, durch die Menschen, die einmal Außenseiter waren, wie zum Beispiel jener Samariter unter den Zähnen, ja, durch die Menschen, die Außenseiter waren, wieder oder ganz neu zu Gliedern der Gemeinde werden. Und so hat doch die lebendige Kraft des Geistes Gottes auch uns irgendwann einmal zur Gemeinde hinzugetan. Und darum bringen wir unseren Dank gegen Gott zum Ausdruck dafür, dass wir seine Kinder sein dürfen, indem wir neugierig sind, aufeinander achten und einander lieben. Und deswegen haben wir auch so eine Zettelaktion gemacht, damit wir den Reichtum unserer Gemeinde und dem, was Gott in unserer Mitte tut, auch nochmal so veräußerlichen können, dass wir das sichtbar machen können. So, wenn ich heute über Heilung spreche, dann gehe ich jetzt nicht von dem Text aus, den wir gelesen haben, sondern mein Ausgangstext ist Matthäus 8, 1 bis 4. Wer das in der Bibel nachlesen will, wenn du eine mit hast oder wenn du eine App hast auf deinem Telefon, dann liest das ruhig mit. Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm, sieh zu, sag's niemandem, sondern geh hin und zeig dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Eine nette Geschichte, die sich schnell und flüssig durchliest, ja, uns allen bekannt, ja. Und ich will gerne mit euch später nochmal in die Einzelheiten, die bemerkenswert sind, an dieser Geschichte einsteigen. Bevor wir aber zu den Einzelbeobachtungen kommen, ordne ich den Text erst noch einmal in die Gesamtkonzeption des Matthäusevangeliums ein. Und da ist es tatsächlich so, dass dieses Kapitel Matthäus 8 ein ganz toller Wendepunkt im Matthäusevangelium ist. Denn mit dem Kapitel 8 beginnen die Heilungsgeschichten im Matthäusevangelium. Nach der Bergpredigt, Jesu vollmächtigem Reden in den Kapiteln 5 bis 7, bekommen wir nun einen Einblick in Jesu vollmächtiges Handeln. Und da fällt eben zunächst einmal auf, dass in den Kapiteln 8 und 9 hintereinander weg insgesamt 12 Zeichen berichtet werden, meistens körperliche Heilungen, aber auch Wundertaten. Matthäus 8, 2 bis 4, die Reinigung des Aussätzigen. Jesus berührt den Aussätzigen. Matthäus 8, 5 bis 13, die Heilung des Knechts des Hauptmanns. Da heilt Jesus durch sein gesprochenes Wort. Es geht aber wieder um Berührung. Aber diesmal berührt sozusagen der Glaube, das Vertrauen den Kranken. Matthäus 8, 14 bis 15, die Heilung der Schwiegermutter von Petrus vom Fieber und wieder berührt Jesus die Schwiegermutter. Dann Matthäus 8, 16 bis 17, die Heilung aller Leidenden. Jesus heilt hier wieder durch sein gesprochenes Wort und er treibt Dämonen aus. Und das sind übrigens alles Zeichen des Messias. Und das erinnert alles an den Propheten Jesaja, der ja so viel über den Messias prophezeit hat. Das war den Menschen, die das miterlebt haben, auch klar. Wir müssen uns das erst wieder so langsam erarbeiten. Aber in der damaligen Zeit, als Jesus umhergegangen ist, war das den Menschen klar. Deswegen ist er auch immer so angeeckt, weil die Leute dachten, was macht er denn da eigentlich? Ja? Jesaja 53, 4, unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Dann 23 bis 27, die Sturmstillung. Jesus vollbringt auch dieses Zeichen durch sein gesprochenes Wort und erweist sich als der Herr der Schöpfung. 28 bis 34, die Heilung von zwei Besessenen. Und hier ist interessant, dass allein die Anwesenheit von Jesus und dann auch noch sein gesprochenes Wort, aber zunächst mal einfach nur, dass er da war, führen dazu, dass die Dämonen ausfahren und dann in die Schweine hineinfahren. Was ich nie so richtig kapiert habe. Ich bin schon so lange Christ, aber das steht auf meiner Liste, die ich später, wenn ich im Himmel ankomme, fragen werde, wieso die Schweine? Ja, keine Ahnung. Dann Matthäus 9, 1 bis 8, die Heilung eines Gelähmten. Jesus heilt durch ein gesprochenes Wort sowohl den Körper als auch die Seele, was an Jesaja 35, Vers 6 erinnert. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. 20 bis 22, eine Blutflüssige wird geheilt, diesmal rührt die Kranke von sich aus Jesus an. Dann 23 bis 26, ein soeben gestorbenes Mädchen wird auferweckt, Jesus ergreift sie bei der Hand und führt sie ins Leben zurück. So, wem das übrigens zu klein ist, ihr könnt das alles haben, wenn ihr wollt, das schicke ich euch gerne zu oder hier über die Gemeinde. Dann 27 bis 31, zwei Blinde werden sehend, er rührt ihre Augen an, wieder Berührung. Das erinnert an Jesaja 35, Vers 5, dann werden die Augen der Blinden aufgetan. In den Versen 32 bis 34, ein besessener, stummer Mensch wird geheilt. Jesus heilt durch sein Wort und macht damit Jesaja 35, 6 wahr. Jubeln wird die Zunge des Stummen. Und dann das zwölfte Zeichen, ja, oder der zwölfte Heilungsbericht in Vers 35, jede Krankheit und jedes Gebrechen wird geheilt. Jesus zieht durch die Gegend und verkündet die rettende Botschaft, das Evangelium in Wort und Tat. Und das erinnert eben vollends an Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, die zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Und mit dem Lesen dieser Stelle aus Jesaja 61 hat Jesus seinen Dienst ja begonnen, das hat uns Lukas erzählt, in Lukas 4, Vers 18, da liest Jesus in der Synagoge in Nazareth diese Stelle vor, die ganz klar den Weltrettungsdienst des Messias beschreibt. Und ich habe das ja hier in der Predigtreihe auch mal ausführlich beschrieben. Das heißt, Jesus hat alles getan, um dem Volk Gottes Heil zu bringen, innerlich und äußerlich, eben ganzheitlich, allumfassend. Und auf Griechisch heißt allumfassend übrigens katholän, katholisch. Nur mal so als Funfact zwischendurch. Ja. Und auch aus diesem Grund finden wir diese außergewöhnliche Anzahl von Zeichen in den Kapiteln 8 und 9, insgesamt 12 Zeichen. Es geht Matthäus darum, nicht einfach nur zu erzählen, ja, da kam Jesus und hat er das gemacht und als er dahin gegangen hat er das gemacht, sondern es geht Matthäus darum, den Menschen deutlich zu machen, dass Jesus der Messias ist. Und der Messias vollbringt 12 Zeichen. Sozusagen für jeden einzelnen Stamm des Volkes Israels hat der Messias-König ein Zeichen vollbracht. So, das ist die Einordnung. Aber alles beginnt mit etwas ganz Besonderem am Anfang von Kapitel 8, nämlich mit der Einladung einfach an alle. An alle. Es beginnt mit der Inklusion, was sich an der Durchbrechung aller Normen zeigt, durch die Berührung eines Aussätzigen in unserer Stelle heute. Matthäus 8 bedeutet, das Reich Gottes ist keine exklusive Versammlung, sondern das Reich Gottes ist ein inklusives soziales Beziehungsnetzwerk. Und das will ich jetzt mal Vers für Vers mit euch durchgehen. Oh, hup, wo kommt's? Ich glaube, ich habe ein paar Folien zu viel mitgebracht. Da, genau. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und das ist ja schon mal verwunderlich, denn die Lehre von Jesus war ja doch ganz schön radikal und extrem. Und trotzdem hatte sie offensichtlich eine so große Anziehungskraft, dass ihm große Volksmengen folgten. Ich habe irgendwo mal gelesen, die Wahrheit bewahrheitet sich selbst. Und auch wenn Menschen sie nicht mögen, können sie eine einmal gehörte Wahrheit doch nie wieder vergessen. Die gräbt sich so ganz tief in unser Unterbewusstsein ein. Und das macht mir zumindest immer wieder Mut, mir vorzustellen, dass alle unsere Gespräche, alle unsere Lesungen und Predigten doch nicht bloß im Wind verhallen, sondern dass die da sich einwurzeln in uns. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, wie mag das da wohl ausgesehen haben, als Jesus vom Berg herabstieg? Wie viele sind denn eine große Volksmenge? Das ist ja ein Begriff, der im Neuen Testament immer wieder vorkommt. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bezeichnet keine große Volksmenge. Das ist nur die Mindestanforderung an christliche Gemeinschaft. In Lukas 10 ist die Rede von ca. 82 Leuten, die 12 Jünger und die 70 anderen Jüngern, die noch berufen werden. Und einige Frauen waren ja auch immer noch dabei. Das geht vielleicht schon eher in die Richtung große Volksmenge. 120 Menschen waren im Obergemach laut Apostelgeschichte 1 bei der Nachnominierung von Matthias anwesend. Mehr als 500 Zeugen haben Jesus nach seiner Auferstehung in Jerusalem gesehen, heißt in 1. Korinther 15. Und Menschen aus mindestens 15 Nationen hörten in Apostelgeschichte 2 die Pfingstpredigt, wovon sich 3000 Menschen auf einmal bekehrten. In Matthäus 15 sind es 4000 Männer plus Frauen und Kinder, die wundermäßig mit Nahrung versorgt werden. Und in Offenbarung 7, Vers 4 und 9 bezeichnet große Volksmenge die berühmt-berüchtigten 144.000. So, das sind also die Zahlen, um die es geht, wenn in der Bibel von großen Volksmengen die Rede ist. Und was ist für uns in Kelkheim dann wieder etwas herunterbricht, in Markus 6 und Johannes 6 sind es ja diese 5000 Männer plus Frauen und Kinder, die durch Wunder satt gemacht werden. Und hier kommt ja etwas sehr Interessantes. Jesus teilt sie in Kleingruppen auf von je 100 oder 50 Personen. Und da kann man den Leib Christi in einer Stadt wie zum Beispiel Kelkheim dann doch ganz gut als große Volksmenge abgebildet sehen, als inklusives soziales Beziehungsnetzwerk. Und jede einzelne Gemeinde als Kleingruppe von 50 oder 100 Menschen, die alle von Jesus satt gemacht werden, das ist dann schon wieder eine große Volksmenge. Und das zeigt uns aber auch, es geht gar nicht darum, wer Recht hat, sondern es geht darum, wer hungrig ist und wer von Jesus satt gemacht werden möchte. Auf jeden Fall kann man sagen, da war also eine ganze Menge los in Matthäus 8, Vers 1. Und wer mal so in einer Großstadt oder im Main-Taunus-Zentrum oder so zur Hauptgeschäftszeit durch die Ladenzeilen geht, der bekommt so einen Eindruck davon, wie die Atmosphäre in Matthäus 8, Vers 1 gewesen sein muss. Da waren eine Menge Leute zusammen, eine große Volksmenge. Und das sagt mir immer wieder, wir halten zunächst einmal fest, Gott mag schon auch Öffentlichkeit. Also Gott liebt Missionskonferenzen, Kirchentage, Fernsehgottesdienste. Gott würde sicherlich auch gerne mal in Wiesbaden in der Move Church, die ich mit aufgebaut habe, in den Gottesdienst gehen. Oder wäre gerne mal mit Billy Graham, Benny Hinn oder Reinhard Bonnke in einem Stadion-Gottesdienst gewesen. Und in all diesen Situationen muss man sich ja vorstellen, da ist es natürlich weder kuschelig, noch ist es still und andächtig, wie wir das ja doch auch immer wieder mal so gerne mögen, sondern wenn man in so einer riesigen Menge ist, da muss man schon auch ein wenig Zachäus Eigeninitiative haben, um zu Gott vorzudringen und mal auf einen Baum klettern. Und in dieser Atmosphäre steigt Jesus also vom Berg herab. Und das ist nicht ganz unwichtig, dass hier erzählt wird, dass Jesus vom Berg herabsteigt. Denn als Jesus noch auf dem Berg war, Da hat er dort ja eine lange und ausführliche Predigt gehalten, die Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7. Und da hat er grundsätzlich über die verschiedensten Themen des Reiches Gottes gesprochen, hat gezeigt, worin ein Leben in Gottesfurcht besteht, wie es sich im täglichen Leben äußert und worin das ewige Ziel eines solchen Lebens in der Nachfolge Jesu liegt, nämlich in der Ankunft zu Hause bei unserem himmlischen Vater in seinem ewigen Reich. Das ist das Ziel von all dem, was wir hier so veranstalten. Auch über das Gebet hat Jesus da gesprochen. Er lehrte die Menschen das Vaterunser. Das habe ich hier auch schon mal in der kleinen Reihe erklärt. Und er ermunterte sie, den Verheißungen zu vertrauen, die auf dem Gebet liegen. Er sagt, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Aber das war sozusagen erst einmal die Theorie. Das war oben in den Wolken. Das war die notwendige Grundlagentheorie. Das war für den Kopf. Aber jetzt war die Predigt zu Ende und Jesus stieg vom Berg herab. Jetzt geht es in die Tiefe. Jetzt geht es in die Praxis. Den Menschen, die ihn begleitet haben, werden seine Worte noch in den Ohren geklungen haben, denn reden konnte unser Herr Jesus echt gut. Und das hatte er den Menschen mit seiner Bergpredigt auch deutlich gezeigt. Aber jetzt nach den Worten folgten auch die Taten. Die wollen die Menschen ja auch sehen. Die wollen nicht immer nur Predigten hören und Andachten, sondern die wollen auch was sehen. Und das ist auch ihr gutes Recht, denn man muss ja überprüfen können, ob an einer Grundlagentheorie etwas dran ist. Und es gehört nun mal auch zu den messianischen Werken, dass sich der Retter Israels durch besondere Zeichen und Wunder ausweisen kann. Und Jesus blieb diesen Nachweis auch nicht schuldig. Aber er macht es doch wieder irgendwie ein bisschen anders. Ne? Es zeigt sich hier sofort auch die Barmherzigkeit Gottes, die verkannte Besonderheit des Messias, dass sich die messianischen Zeichen vor allem an den Menschen zeigten, denen es am elendsten ging. Vers 2. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Also jetzt geht's los. Mitten aus dem Nichts taucht plötzlich dieser Mann auf. Das ist ja an sich schon etwas aufsehenderregend, denn dieser Mann hatte Aussatz. Vermutlich sind die meisten geflohen, so auseinandergespritzt, als der Aussätzige kam. Da war wahrscheinlich so eine richtige Gasse in der großen Volksmenge gebildet worden. Und für diese Rettungsgasse musste man auch gar keinen Druck machen. Denn eigentlich war es dem Mann verboten, Menschen so nahe zu kommen. Er hatte Abstand zu halten. Der sollte die anderen Menschen nicht stören. Ja, er hatte andere Menschen sogar vor sich selbst regelrecht zu warnen. Er sollte immer rufen, unrein, unrein, so das Aussätzigen Martinshorn einschalten, wenn sich jemand näherte, ohne zu wissen, dass er sich einem Aussätzigen näherte. Und das war ja auch nicht unberechtigt. Wie wir wissen, bezeichnete Aussatz verschiedene schwere Hautkrankheiten, von denen die häufigste und schwerste die Lepra war. Lepra breitet sich unaufhaltsam auf dem ganzen Körper aus, zerstört zuerst die Haut, dann die inneren Organe und führt unweigerlich zum Tod. Und dabei ist sie auch noch hoch ansteckend. Wenn ein Mensch Lepra hatte oder an einer Hautkrankheit litt, dann galt er als unrein und zwar in jeder Hinsicht. Er wurde von dem normalen Arbeitsleben und Familienleben verstoßen. Kein Gesunder wagte sich mehr in seine Nähe. Niemand wollte ihn berühren. Auch dem Tempel und der Synagoge musste er fernbleiben, denn man hielt ihn zugleich auch für kultisch unrein. Man war zutiefst davon überzeugt, dass er doch irgendwie muss doch so einer ein schlimmer Sünder sein. Also irgendwas kann jedenfalls mit so einem Menschen doch nicht stimmen. Denn warum sonst sollte Gott das zulassen? Warum sollte Gott ihn sonst mit so einer schweren Krankheit strafen? Da muss doch irgendwie etwas verborgen sein, versteckte Sünde oder so. Ganz so wie die Freunde von Hiob, das dem Hiob ja auch ständig vorgeworfen haben. Ein Aussätziger galt als Schande der Gesellschaft. Und wir können uns kaum vorstellen heute noch, weil wir gar nicht mehr so viele Leprakranke oder Aussätzige haben, in wie großer Not ein Aussätziger damals steckte. Vor allem seine Hilflosigkeit wird ihn sehr geplagt haben. Er konnte ja nicht einfach seine Ärmel hochkrempeln und sich selbst irgendwie von seinem Aussatz befreien. Ins Krankenhaus konnte er auch nicht gehen, falls es nicht gab. Er musste wohl oder übel mit seiner Unreinheit leben. Er musste ganz allein und einsam unter seinen eitrigen Geschwüren leiden, die sich auf allen Körperregionen verteilten und von fürchterlichen Schmerzen und Gestank begleitet wurden und zu einem qualvollen Tod führten. Und so wurden Aussätzige schon zu Lebzeiten wie Tote behandelt. Man durfte nicht mit ihnen in Berührung kommen, auf keinen Fall. Und auch wenn wir das nicht mehr so sichtbar vor Augen haben mit den Hautkrankheiten, haben wir doch schon auch einige Aussätzige unter uns heute auch. Menschen, die anders sind, die schwierig erscheinen. Und auch wenn wir eben nicht mehr viel mit Lepra in Kelkheim zu tun haben, sind sie doch da, mitten unter uns. Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, die unseren normalen Gemeindeablauf stören, die unsere Andacht stören. Und um das ein wenig besser zu verstehen, was ich damit meine, möchte ich ganz kurz mal etwas zum Krankheitsbegriff sagen, der im Neuen Testament verwendet wird. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe, aber es ist ein sehr interessantes griechisches Wort, das heißt Asthenes. Ups. Genau. Das griechische Wort für Krankheit Asthenes bedeutet einfach Kraftlosigkeit und Schwäche unterschiedlichster Art. Im Kontext der biblischen Berichte werden nicht nur die Schwäche des Körpers, sondern auch immer wieder die Schwäche des ganzen Menschen, seine Armseligkeit, seine Unfähigkeit, seine Nutzlosigkeit, seine Bedeutungslosigkeit geheilt und auch seine wirtschaftliche Schwäche. Ein Kranker ist also im biblischen Verständnis jemand, der physisch, psychisch, sozial und ökonomisch geschwächt ist. Und solche Menschen haben wir ja dann doch immer wieder auch hier in Kelkheim um uns herum. Und leider können nicht alle Christen gut mit solchen Menschen umgehen. Und von manchen Christen werden solche Leute, die anders sind, sogar wie die Aussätzigen des Neuen Testaments behandelt. Und das ist so schlimm. Denn das bringt uns alle zusammen weiter weg vom Messias, weiter weg von unserem Weg nach Hause. Und von daher ist dieser heutige Text, Matthäus 8, Abvers 1, ein ganz aktueller Text für uns. Geschwächte, kranke, ausgestoßene Menschen kommen zu Jesus. Und wo ist Jesus zu finden? Natürlich auch in unserer Mitte, in unseren Gemeinden, in unseren Gottesdiensten. Also kommen sie dahin. Und weil sie nicht wissen, wie man sich da benimmt, benehmen sie sich erstmal anders. Sie sind einfach nur hungrig, sie sehen sich nach etwas und sie wissen nicht, wann man aufsteht, wann man sich hinsetzt, wann man ruhig ist und wann man singt oder was auch immer. Ja. Sondern die kommen einfach rein, fallen vor Jesus nieder und sagen, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und dann fragt man sich an dieser Stelle der Geschichte, wieso eigentlich nur der eine? Wieso kommt nur der eine dahin und will geheilt werden? Wie kam es dazu, dass dieser eine Aussätzige zu Jesus kam? Irgendwie muss er eines Tages davon gehört haben, dass Jesus Menschen von den unterschiedlichsten Krankheiten heilte. Aber diese Botschaft hatten ja viele andere auch gehört. Doch er muss diese Botschaft auf sich selbst bezogen haben und das wurde für ihn ein Anlass zu völligem Umdenken. Er muss gedacht haben, also wenn Blinde sehend werden, wenn Gelähmte wieder gehen können, dann kann er doch bestimmt auch mich von meinem Aussatz reinigen. Das muss doch möglich sein. So bezog er die Botschaft von Jesu Wirken auf sich persönlich und fasste Vertrauen. Sein Glaube zeigte sich darin, dass er sich mit seiner verzweifelten Lage nicht abgefunden hat, sondern stattdessen Hoffnung auf Heilung bekommen hat. Der Aussätzige blieb nicht dabei stehen, auf Jesus zu hoffen, sondern dann tat er auch praktische, ungewöhnliche, ja ungehörige Schritte, um zu Jesus zu kommen. Die ungehörigen Schritte, die so manchen ruhigen Gemeindealltag durcheinander wirbeln würden. Dabei muss es doch so viele Hindernisse sowohl in seinen Gedanken als auch praktischer Natur gegeben haben. Zweifelnde Fragen müssen ihn gequält haben, zum Beispiel, ja, werde ich denn überhaupt zu Jesus vordringen können? Oder was wird passieren, wenn die Leute meinen Aussatz entdecken, bevor ich bei Jesus bin? Werden sie mich dann steinigen? Das wäre ja der normale Ablauf. Und wenn ich zu Jesus durchkomme, wird Jesus mich denn wirklich annehmen? Wird er mich reinigen? An Berührung wird er ja wahrscheinlich gar nicht gedacht haben, denn das war ja ein No-Go, das war ja absolut verboten. Doch er überwand alle Sorgen, Ängste und Zweifel und auch alle praktischen Hindernisse und kam irgendwie zu Jesus. Und dann fiel er vor Jesus nieder und sagte zu ihm, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. In der ganzen riesigen Volksmenge wird es doch viele Menschen gegeben haben, die Hilfe von Jesus brauchten. Sicher hatten viele von ihnen auch einen gewissen Glauben, ein Vertrauen, dass Jesus heilen kann. Aber die Bibel erwähnt diese vielen Leute nur in einem halben Satz, sozusagen als Teil der großen Volksmenge und berichtet ausführlich über diesen einen Mann, der mit seiner großen Not persönlich zu Jesus kam und ihn um seine Hilfe bat. Für Gott sind große Öffentlichkeit und individuelle Nähe keine Gegensätze. Das kann er. Gott lässt sich in seiner Andacht, seiner Konzentration, seinem Vorhaben auch nicht durch verhaltensoriginelle Leute stören. Er lässt sich überhaupt nicht stören, sondern er geht voran und tut sein Werk in dieser Welt. Und hier lernen wir ein Beispiel für den großen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Es ist auch für uns sehr wichtig, ob wir uns von den Worten Jesu nur ansprechen lassen, wie die große Menge, die Jesus folgte, oder ob wir persönliche Konsequenzen daraus ziehen und selbst zu Jesus kommen, wie der aussätzige Mann es tat, auch wenn wir anderen damit auf die Nerven gehen. Auf die Nerven gehen ist nebensächlich. Wichtig ist, ob du zu Hause ankommst. Das Wichtigste ist, dass du zu Jesus durchdringst und bei Jesus ankommst und dass du dermaleinst eben sicher zu Hause ankommst. So, dieser Aussätzige, der hatte ja nun gar keinen Plan. Dieser Aussätzige hatte wegen seiner Krankheit bestimmt nicht die ganze Bergpredigt hören können. Der war nicht so ganz firm, der hatte nicht alle theoretischen Grundlagen. Der hatte keine Glaubensgrundkurse mitgemacht. Vielleicht hat er nur ein oder zwei Zeugnisse gehört, dass Jesus Menschen geheilt hat. Aber das hat ihm schon gereicht. Und er bezog diese Hoffnung, diese Botschaft auf sich persönlich und zog eine klare Konsequenz daraus und kam zu Jesus, fiel vor ihm nieder und bat ihn, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und da hat sich mir doch gleich die nächste Frage gestellt, warum hat er Jesus eigentlich nicht darum gebeten, ihn zu heilen, sondern nur darum, ihn zu reinigen? Wie schon gesagt, galt die Krankheit Aussatz damals als Unreinheit des ganzen Menschen und als Gottes Strafe. Seine Bitte um Reinigung zeigt, dass ihn nicht nur die Krankheit an sich gequält hat, sondern auch die Tatsache, dass er von der Gemeinschaft mit Gott und von der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen war. Als er Jesus um Reinigung bat, wollte er nicht nur körperlich geheilt werden, denn das wäre irgendwie zu kurz gegriffen. Denn ich meine, schauen wir den Tatsachen ins Gesicht, auch nach einer körperlichen Heilung werden die Geheilten eines Tages an irgendetwas anderem sterben. Es geht vielmehr darum, eben, ich sage es immer wieder, dass wir sicher nach Hause kommen in unsere himmlische Heimat und dass wir damit ganzheitlich geheilt werden, dass Gott uns an sein Vaterherz zieht. Eine Heilung muss immer auch in alle anderen Bereiche unseres Lebens hineinwirken, sonst wird sie keinen nachhaltigen Bestand haben. Und so bezeichnet, ich glaube, ich bleibe da. Und so bezeichnet der Begriff Heilung, griechisch heißt das Therapeia, Therapie. Ja? Und Therapie ist immer auch ein zeitlich andauernder Prozess, kein punktuelles Ereignis, ein Prozess, in dem etwas Verletztes wiederhergestellt wird. Bei Heilung geht es nicht um einen Zaubertrick, sondern es geht um Zeit und Berührung, um Umarmung und inkludierende Gemeinschaft. Und dieser Prozess ist das Zusammenwirken mehrerer Faktoren körperlicher, seelischer, sozialer und göttlicher Natur. So wie man umfassend verletzt werden kann, muss man auch umfassend geheilt werden. Und in den griechischen Begriffen für Heilung im Neuen Testament schwingt immer auch diese Bedeutung mit und die Bedeutung dem anderen dienen mit. Also etwas Nützliches für den anderen zu tun, das auch alle möglichen Lebensbereiche mit einschließen kann. Also du kannst auf deinen Zettel auch schreiben, einmal hat Gott mich bewahrt, über eine rote Ampel zu gehen oder einmal hat er mir ein Geld in den Briefkasten geworfen oder was auch immer du mit Gott erlebt hast. Und damit, das stellst du den anderen zur Verfügung und ermutigst die anderen, dienst den anderen damit und trägst damit auch zur Heilung bei. Dieser Aspekt des Heilungsprozesses bindet den Geheilten in ein therapeutisches Beziehungsnetz ein. Und das wird für mich immer wieder auch an der Aufforderung Jesu deutlich, als er den Leuten sagt, dass sie diesen auferweckten Lazarus aus seinen einengenden Grabtüchern auswickeln sollten. Er hätte doch einfach auch nur noch ein zweites Wunder anfügen können, aber nein, es geht ja um mehr. Jesus hat ihn von den Toten auferweckt und die Menschen wickeln ihn aus den Grabtüchern aus und binden ihn damit in ihre Gemeinschaft ein. Manche Heilung im Neuen Testament wird sogar mit dem Wort für Errettung, Erlösung beschrieben. Und so wie der Name des Messias Jesus Rettung, Hilfe und Heil zugleich bedeutet, fließen auch körperliche Heilung und geistliche Rettung aus ein und derselben Quelle und wollen immer das ganze Leben umfassen. Und darum muss eine ganzheitliche Heilung auf ganz verschiedenen Ebenen ansetzen. Sie zielt aber auf alle Fälle immer wieder inkludierend darauf, den Einzelnen und die Gemeinschaft wieder handlungsfähig zu machen, sie zu befähigen, zu lieben, zu genießen, sich zu freuen und den Willen Gottes zu tun. Und so wollte auch der Aussätzige von Jesus nicht einfach nur körperlich geheilt werden, nein, er wollte auch als einer von Gottes Volk wiederhergestellt werden. So, dass er wieder zur Gemeinde gehören und mit Gott Gemeinschaft haben und ihn anbeten konnte. Und diesen dringenden Wunsch, dieses komplexe Anliegen behielt er nicht nur still in seinem Herzen, sondern er kam damit zu Jesus, kniete vor ihm nieder und bat ihn: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich verschwand sein Aussatz, und das verschlägt einem nun vollends den Atem, wenn man diesen Vers liest. Ich meine, Aussätzige waren, wie gesagt, Unberührbare. Direkter Kontakt mit ihnen konnte ansteckend sein. Und darüber hinaus machte eine solche Berührung auch den, der ihn berührt hatte, den zeremoniell unrein. Der durfte dann auch nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Das heißt, unfähig zum Gottesdienst in der Gemeinde Israel. Kein Wunder, dass man jemanden nicht berühren will, dass man so mit so jemandem nichts zu tun haben will. Ich meine, da sagt man den lieben Gott, wenn der sagt, hier, guck mal, da Aussätziger, geh mal hin, berühre mal, da sagt man, ja, also das geht ja dann doch zu weit, lieber Gott. Ja. Also sowas kannst du nun wirklich nicht von mir verlangen, ja, dass ich mich selber in Gefahr begebe, unrein zu werden und aus dem Gottesdienst ausgeschlossen zu werden. Also bei aller Liebe nicht. Aber wie so oft tut Jesus genau das, das Undenkbare, das Ungehörige. Er legt seine Hand auf den Aussätzigen. Matthäus sagt das einfach so, ohne zu beschreiben, wie krass das ist. Das Ungeheuerliche bleibt bei Matthäus ungesagt, aber nichtsdestoweniger ist es ungeheuerlich. Jesus tut, was niemand anders wagen würde. Jesus berührt die abstoßende, kranke Haut des Mannes und er zeigt ihm damit: Jetzt bin ich für dich da. Jetzt will ich an dir handeln. Und er sagt es ihm auch ausdrücklich: Ich will. Ja, ich will's tun. Und das heißt für uns alle, wie ein Paukenschlag, ein für alle Mal: Nichts anderes kann dich für eine Heilung qualifizieren als allein der Wille Gottes. Ich will. Ich will dich reinigen. Und der Wille Gottes ist so umfassend, dass er dich auf jeden Fall sicher nach Hause bringen will, wie auch immer. Das steht immer ganz oben auf seiner Agenda. Aber deine guten Taten und dein immenses Wissen, dein Fasten und dein Gebote befolgen, das ist alles nett, wenn du das tust, aber es qualifiziert dich nicht für ein Wunder Gottes. Es ist allein sein Wille, dass er dich berühren möchte. Und dann folgt aber auch noch im Anschluss das heilende Wort. Und das ist so kurz, dass es kürzer kaum geht. Wenn wir für Heilung beten, dann machen wir ja doch eher viele Worte, weil wir wollen auf alle Fälle alle Aspekte bedenken. Ja. Wir wollen auch alles einfließen lassen, was wir je schon über Heilung gehört haben. Und im Grunde genommen versuchen wir dadurch auch einfach nur die Zeit zu strecken, bis endlich was passiert. Man sagt nicht gerne Amen, wenn noch nichts passiert ist. Ja. Und Jesus sagt: Sei gereinigt. Ein Wort, sei gereinigt. Also im Griechischen ist es ein Wort, katharisteti. Aber weil der, der es sagt, der ist der Himmel und Erde geschaffen und in dem kein Ding unmöglich ist, wird es wahr. Der Aussätzige wird rein. Seine Haut wird wieder gesund, ohne jede Spur von Aussatz. Und ich meine, ich selber habe das ja noch nie erlebt, so etwas. Habe andere Dinge erlebt, aber das nicht. Ich denke mir, wenn ich das mal erleben würde, ja, dann würde ich gleich in Ohnmacht fallen. Also du betest und vor deinen Augen bildet sich der Aussatz zurück, als wäre es so ein Special-Effekt in einem Kinofilm. Genau so ist es geschehen. Jesus sagt, Katharisteti, und die Haut wird gesund, ohne eine Spur von Aussatz zurückzubehalten. So, die rein körperliche Heilung hat stattgefunden, die Willenskundgabe Gottes, ihn wieder einzubinden, auch. Jetzt muss aber, wie gesagt, noch etwas anderes, auch etwas mehr stattfinden, damit es zu einer ganzheitlichen Heilung kommt. Und das geschieht auch in Vers 4. Jesus spricht zu ihm, siehe, sage es niemandem. Das finde ich immer wild, wenn Jesus dann sagt, macht ein Riesenwunder und sagt, aber erzähl's nicht weiter. Du denkst so, hä? Sage es niemandem, sondern geh hin und zeige es jedem. Zeige dich vor allem erstmal dem Priester und bring die Gabe da, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Unter dem Gesetz des Mose war der Priester auch Arzt. Wenn ein Aussätziger gereinigt war, dann musste er ein Opfer bringen und vor dem Priester erscheinen, um reingesprochen zu werden. 3. Mose 14, da steht das. Ist nicht ganz so häufig passiert wahrscheinlich. Und Jesus will damit bekräftigen, was er in der Bergpredigt gesagt hat. Meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. So, jetzt befiehlt Jesus dem Aussätzigen in diesem Fall dem Gesetz zu gehorchen. Jesus hat den Aussätzigen rein gemacht, aber fürs Rein erklären sind die Priester zuständig. Darum schickt Jesus den Geheilten zu den Priestern. Er soll es also nicht überall rum erzählen, dass er geheilt ist, sondern er soll es überall rum zeigen. Die Priester sollen ihr Zeugnis abgeben, ihr offizielles Gutachten, damit der Mann wieder vollständig in die Gesellschaft integriert wird. Außerdem war es eben, wie gesagt, ohne Zweifel ein seltener Fall, dass ein Aussätziger gereinigt wurde. So außerordentlich, dass es den Priester dazu hätte bringen müssen, eigentlich zu untersuchen, ob nicht doch der Messias jetzt gekommen sei. Und Jesus sagt ihm, er soll auch die Opfergabe darbringen, das heißt, er soll am Gottesdienst teilnehmen, er soll sich in die Gemeinde integrieren. Und wenn das passiert, ihr Lieben, dass geheilte Aussätzige in die Gemeinde integriert werden und da sein dürfen, dann sind alle zusammen von Gott berührt, von der Liebe Gottes, die niemanden zurücklässt, sondern die alle sicher nach Hause bringen will. Ja, also das waren jetzt meine Beobachtungen zu den vier Versen. Ihr könnt sie, wie gesagt, gerne haben im Anschluss, um das zu Hause nochmal nachwirken zu lassen. Es gibt die Geschichte uns aber einige Fragen mit auf den Weg. Wie erleben wir uns, ich glaube, ich habe sie auch aufgeschrieben. Ja. Wie erleben wir uns denn selber bei Schwächungen, bei Kränkungen, bei Krankheiten? Was geschieht da in unserem Leben? Ziehen wir uns zurück oder drängeln wir uns vor zu Jesus? Wie erleben wir Jesus selber bei Krankheiten? Was macht er denn, wenn wir krank sind? Und welche Rolle kommt unserer Gemeinschaft, unseren Gemeinden beim Thema Krankheit zu? Wie wird das in unserer Mitte hier in Kelkheim im Sündersupermarkt gehandhabt? Jesus hatte keine Berührungsängste mit dem Aussätzigen. Er ist auf ihn, den Ausgestoßenen, zugegangen und hat ihn berührt. Wo sind in unserem Umfeld solche Ausgestoßenen und wie können wir ihnen mit der Liebe Jesu konkret begegnen? Das sind die vier Fragen, die ich euch sozusagen als Hausaufgabe mit auf den Weg gebe. Und ich hoffe, es dauert nicht wieder 9 Monate, bis ihr mir davon erzählen könnt, was dabei passiert ist. Ja, und in diesem Sinne, ihr Lieben, möge die Macht mit euch allen sein. Viel Spaß beim Anwenden. Amen.